sind alle Spuren offen. 1, 2, pa, sag mal kurz was.
Pa.
Dankeschön,
schönen alle Spuren sind offen.
Nachmittag
es ist,
hier.
Es ist sehr hell.
Schau, da steht der Stier. Legen wir los.
Good morning, stranger. Good morning.
Herzlich willkommen, Manuel Rubey.
Die Stimme, die Sie gerade gehört haben, ist die von Simon Black. Schön, dass wir hier sind.
Schön, dass Sie uns treu geblieben sind. Schön, dass Sie immer noch dabei sind. Hier eine kleine Triggerwarnung vorweg. Das, was Sie hören, ist die Natur. Den Wind, die Wiese oberhalb des Attersees. Wir sitzen am Attersee. Wir hatten in der letzten Folge
das Thema Vergänglichkeit. Da haben wir viel über unsere Kinder gesprochen und
darum sind wir in die Jugend zurückgereist, an den Attersee. Ich habe meine Kindheit und Jugend, große Teile, fast jeden Sommer, eigentlich jeden Sommer, hier am Attersee verbracht. Meine Eltern sind aus Oberösterreich, deswegen waren wir hier am Attersee immer. Deswegen geht jetzt die Vergänglichkeit sozusagen weiter.
Vergänglichkeit geht immer weiter, lieber Simon.
Vollkommen richtig. Deswegen sind wir hierher gereist, aber nicht nur deswegen, weil wir spielen heute Abend auch noch in Völklerbruck, direkt in der Nähe vom Attersee. Und da dachten wir, dann nehmen wir noch eine Folge auf einer kleinen Almhütte oberhalb des Attersees auf. Da sitzen wir jetzt. Vielen Dank an Gina.
Genau, die Gina hat uns ihre Hütte zur Verfügung gestellt. Die Gina betreibt die Pension Hanselmann, falls Sie mal am Attersee sind. Die Gina ist auch ganz nebenbei die beste Köchin des Landes, wie ich finde. So, nun zu seiner Vergangenheit, lieber Simon. Ich bin sehr gespannt auf viele wundervolle Geschichten, die du mir in der nächsten Stunde hier erzählen wirst. No pressure.
Direkt vor uns Spitzwegerich. Siehst du den?
Da ist der Spitzwegerich.
Das ist gut für unsere Stimme.
Okay, wenn man ihn als Tee trinkt oder.
Ja, für einen Hustensaft kriegt man.
Ja, ich habe eher ein bisschen Kratzen im Hals.
Motorboote, die Kurven in die Kräuselung des Wassers fahren. Ich mag keine Motorboote. Ich mag mehr Segelboote. Wie geht's dir da?
Hier am See?
Nein, mit Motorbooten und Segelbooten.
Ja, ich habe das. Ich habe am liebsten, glaube ich, ganz einfache Ruderboote.
Ah, wirklich? Mhm.
Ich finde Segeln auch ein bisschen unheimlich.
Ah, okay.
Alles, was zu technisch wird, verstehe ich nicht.
Ah, okay. Gut. Haben wir Fehler oder irgendwas? Haben wir
ich
nicht?
Ich glaube, wir haben keine Fehler, weil die Folge sozusagen, stimmt, die erst kommt, noch gar nicht ausgestrahlt ist.
Also stimmt, das ist ein Problem.
Völlig neue Situation.
So eine neue Situation. Wir müssen da noch gar nicht drauf einlassen.
Die Fehler liegen in der Zukunft. Die Fehler, die wir gemacht haben werden, auf die wurden wir noch nicht hingewiesen, weil die Folge noch nicht ausgestrahlt ist. Wir haben sie zwar schon aufgenommen, aber es gibt noch keine Reaktionen, weil es keine Reaktionen geben kann. Und daher müssen wir die Rubrik diesmal weglassen. Zum Glück haben wir gesagt, müssen wir nicht mehr alle Rubriken in jeder Folge vorkommen lassen. So, deswegen machen wir gleich mal eine andere Rubrik.
Deine, meine größte Angst aktuell.
Ich wollte eigentlich.
Ja, das ist jetzt dein Problem, weil du hast hier meine größte Angst aktuell.
Hoppala. Hast du Angst aktuell gerade?
Bin an deiner Seite. Relativ angstfrei.
Sehr gut. Nein, ich habe nur Angst, dass das jetzt tatsächlich nicht funktioniert oder dass die Natur da ist einfach zu laut ist, aber das werden wir einfach runtermischen und dann wird das nicht so störend sein. Ich bin hierher gefahren, habe dich hier abgeholt heute und bin an ganz vielen Plätzen meiner Kindheit vorbeigefahren und habe mir gedacht, ah ja, das hat mich tatsächlich auch ein bisschen traurig gemacht, muss ich sagen. Ich bin auch jetzt in so einer ganz ruhigen, fast traurigen Stimmung. Ich habe tatsächlich fast ein bisschen geweint beim Fahren. Mhm. Also ich habe nicht geweint, aber...
Warum hast du nicht geweint?
Naja, weil ich es irgendwie dann auch nicht für notwendig erachtet habe. Nur wenn man sich an seine Kindheit oder Jugend erinnert, dass man dann gleich weinen muss. Das fand ich jetzt ein bisschen...
Übertrieben,
fast
schon kitschig. Ich finde es aber alleine zu weinen, wenn es gelingt und das kriegt keiner mit, finde ich eigentlich super.
Warum soll es nicht gelingen, alleine zu weinen? Das verstehe ich jetzt nicht.
Ich finde, weinen gelingt nicht immer.
Also inwiefern meinst du? Aber weinen muss ja auch nicht gelingen. Weinen ist doch etwas, was passiert.
Ja, aber wenn du traurig bist, zum Beispiel, weil du auf den Pfaden deiner Kindheit entlang fährst und das Bedürfnis hast zu weinen und das gelingt nicht, empfinde ich das als...
Nein, es war nicht so, dass ich das Bedürfnis hatte.
Okay.
Ich hatte nicht das Bedürfnis zu weinen, sondern eher das Gegenteil. Ich hatte eher das Gefühl, wenn ich mich jetzt darauf einlasse, fange ich jetzt gleich an zu heulen. Ich bin am Badestrand meiner Kindheit vorbeigefahren. Ich bin in Werreck durchgefahren. In Werreck, da war der Badestrand. Ich werde jetzt nicht alle Namen nennen, weil ich einfach schlichtweg nicht weiß, ob das gewollt ist von den Personen. Aber da war der Opa. War nicht mein Opa, aber wir haben ihn genannt, Opa, mit dem Nachnamen, aber wie gesagt, das lasse ich jetzt bewusst immer weg. Mhm. Der Opa hat mir sowohl das Fischen beigebracht, als auch, wie man ein Ruderboot, da sind wir schon, deswegen diese Einleitung mit dem Wasser ein bisschen, so schließt sich das Ganze, aber du hast es so schön beantwortet, das Ruderboot, hat mir beigebracht, wie man ein Ruderboot baut, zum Beispiel. Er hat mir beigebracht, wie man einen Aal fischt, er hat mir beigebracht, wie man überhaupt fischen geht, was man machen muss. Er ist in der Früh immer fischen gegangen, ich durfte oft mitfahren. Dann wurde der Fisch, manche Fische wurden geräuchert, andere wurden nicht geräuchert, andere wurden einfach nur ausgenommen, entschubt und dann verkauft. Die geräucherten wurden natürlich auch verkauft, aber der frische Fisch wurde natürlich schneller verkauft als der geräucherte, ist logisch. Sie hat da Wäscherei gehabt und hat die ganze Wäsche gemacht für die ganzen Pensionen in der Nähe. Es waren damals weniger Hotels, damals ist man eher in Pensionen gefahren als in Hotels. Das hat sich auch verändert, das ist auch interessant, oder? Dass sich die Hotelkultur eigentlich gewandelt hat, sehr stark, gell?
Ja, weil alles ein bisschen weg vom Familienbetrieb gegangen ist, oder? Kann man das so vereinfacht vielleicht sagen? Also, weil alles eine Kette werden muss, um zu überleben. Und also, deswegen gibt es wenig Einzelbetriebe.
Also da war es, bei uns war es dann immer so in Werreck eben, es war wirklich schön, also eben der Opa, der hat mir wahnsinnig viel beigebracht. Der Opa hat zwei Enkelkinder gehabt, das waren zwei Mädchen. Die zwei Mädchen, da war die Jüngere genauso alt wie ich, die Ältere war, lass die Namen jetzt auch absichtlich wieder aus, gell? Die Ältere war so alt wie mein Bruder. Und
ist was gegangen?
Das ist ja Wahnsinn. Wie man diesen.
Wie alt war sie?
Seit ich ein Baby war.
Ah, okay.
Seit ich ein Baby war.
Das wäre doch aufgelegt für die erste große Liebe auch dann.
Naja, wir sind, ich denke mal so, wie ich 13, 14 war.
Okay, naja.
Bis dahin, also so 13, 14 Jahre schätze ich. Wir sind dann auch immer noch hergefahren, ja. Aber so, ich denke, so 13, 14 Jahre bin ich tatsächlich jeden Sommer habe ich mit meiner kleinen Sommerfreundin da verbracht.
Warst du dann mit der Jüngeren und dein Bruder mit der Älteren so auch zu zweit immer?
Ja, oder schon viel. Ich war viel mit ihr zusammen. Wir waren viel unterwegs in meiner Erinnerung. Aber ich war auch viel mit dem Opa. Der hat noch eine Werkstatt gehabt. Wir haben viel mit Holz dann immer da arbeiten können. Es wurde immer auch viel gebastelt in den Regenstunden und so. Und es war ja irgendwie, unser Zimmer war gleich neben dem Zimmer von den Mädchen. Es ist mehr oder weniger war das wie so ein, also mein Bruder und ich und die beiden Mädels waren im Nachbarzimmer. Es ist interessant, wenn ich so darüber nachdenke. Es ist nicht wie Urlaub in einem Hotel gewesen oder in einer Pension, wenn man sich das vorstellt, sondern es war halt Urlaub. Es waren auch noch andere Gäste in dem Haus, aber es waren halt alle Zimmer, die es in diesem Haus gab, sozusagen, wurden vermietet. Und die anderen Zimmer, die es in dem Haus gab, da hat die Familie gewohnt. Nämlich drei Generationen. Und wir haben halt als Gäste auch da mitgewohnt.
Und es gab Halbpension oder gar kein Essen? Frühstück?
Ich glaube, es gab höchstens Frühstück, ja, glaube ich. Bin ich mir, ja, stimmt, es muss Frühstück gegeben haben, weil ich erinnere mich, jetzt fällt es mir wieder ein. Wir haben in diesem Zimmer unter dem Durchgang, wo immer die Wäsche aufgehängt wurde unten, weil die ganze Wäsche von den ganzen Feriengästen aus den umliegenden Pensionen, die bei der Oma gewaschen wurden, es hat immer nach dieser frischen Wäsche gerochen. Und wenn man in die Werkstatt gegangen ist, dann ist man immer durch diese Wäsche durchgegangen. Und es war warm und man ist durch diese nasse, feuchte Wäsche, konnte man sich zwischen diesen Leintüchern und Handtüchern durchbewegen. Das hatte schon was. Das war sehr schön. Also es sind so viele schöne Erinnerungen.
Das erinnert mich, fällt mir das noch gerade ein, bei meiner Großmutter in Steinbrunn im Burgenland gab es auch so einen Durchgang, den ich, also die hatte so ein so Plastikschnüre in der Tür hängen, ich glaube, um Insekten.
Ah, so, sowas, aha, ja.
Und das hat mich wahnsinnig, jetzt kommen die Farben gerade wieder zurück, weil ja, da bin ich auch immer durchgegangen und dann kamen diese Gerüche von draußen und auch Großvater hatte da auch eine Werkstatt und dann die Gräser, die wir hier auch haben. Also es ist total interessant, weil ich auch durch diesen Vorhang immer durch bin. Wollte dich nicht unterbrechen, aber es ist jetzt gerade zurückgekommen.
Aber es stimmt, aber es ist genau das, oder? Wenn man das so Schritt für Schritt versucht, man das zu analysieren, wo war das? Und wenn man das vergleicht, ist das sehr anders, als wir heute Urlaub machen, gell?
Ja, ich meine, wir haben das Glück, dass wir hier seit ein paar Jahren tatsächlich auch regelmäßig herkommen. Das ist auch noch eine Pension, das Hanselmann. Ist natürlich moderner, als du das jetzt beschreibst, aber ja, das Haus ist gesehen, 600 vieles, Jahre alt.
Vieles moderner natürlich.
Aber das Prinzip ist, was die China da macht, ist ein bisschen noch immer das Gleiche. Das ist natürlich ungeheuer viel mehr Arbeit, glaube ich. Also sie leidet da auch drunter, dass man natürlich das alles dann selber machen muss. Ein Hotel ist das ja viel mehr, in einem Hotel oder in den Ketten ist das ja alles viel mehr ausgelagert. Und bei ihr läuft sozusagen alles zusammen, vom Booking über Wäsche waschen bis zu kochen und alles. Das ist natürlich sehr aufreibend. Aber für die Gäste ist es natürlich fantastisch, das noch zu
es
haben.
Es ist aber hier, glaube ich, das ähnliche Prinzip, wie es bei mir in meiner Kindheit war, dieses Prinzip, dass es jedes Jahr die gleichen Feriengäste sind. Mhm. Es sind Feriengäste, ja weniger. Es sind Sommergäste.
Ja, es sind Sommergäste.
Es sind die Sommergäste, da ist dieses alte Wort, finde ich.
Sommerfrischler.
Die Sommerfrischler, ja. Und das ist dieses Wort, also mein Vater ist dann immer nur am Wochenende gekommen, weil er hat natürlich unter der Woche gearbeitet und ist am Wochenende dann rausgekommen zu uns.
Wart ihr dann den ganzen Sommer da?
Wir waren tatsächlich den gesamten Sommer da. Ja. Also ich war nicht eine Woche oder so hier, sondern ich saß hier, weiß ich nicht, 7, 8 Wochen saß ich hier im Attersee. Deswegen meine ich, das ist wirklich eine lange Zeit.
Das ist wirklich eine lange Zeit.
Und das ist ja was sehr familiäres eigentlich, ja.
Weil und es war ja wahrscheinlich auch ganz viel Langeweile, weil es nicht jeden Tag Programm gab.
Ich habe nicht, ich habe keine Sekunde der Langeweile in Erinnerung, interessanterweise. Also ich habe wirklich keine Sekunde der Langeweile in Erinnerung, weil das ist eigentlich ähnlich eher einer großen Familie gewesen. Gell? Es war Opa, Oma, es war die mittlere Generation und es waren die Kinder, die in meinem Alter waren. Mhm. Ja, also sie in meinem und in meinem und in dem meines Bruders Alters waren, sind immer noch.
Ja, hoffentlich.
Muss man sagen. Ja, weiß ich. Okay. Und und ich kann mich erinnern, es gab dann auch so ein, das hat mich sehr fasziniert, es gab ein ganz ein kleines Zimmer, da war auch eine Dame aus Linz immer regelmäßig da, oder war sie aus Wels? Kann auch sein, dass sie aus Wels war. Ja, bitte, das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Und dieses Zimmer hat mich sehr fasziniert, weil die war das ganze Jahr unterwegs und kam nur für ein paar Wochen immer zur Sommerfrische. Eine ausgezeichnete Schwimmerin, was mich immer sehr beeindruckt. Die ist immer fast in die Mitte des Sees geschwommen. Hat auch, glaube ich, einmal eine gesamte Seeüberquerung gemacht. Sagt man da Überquerung? Das weiß ich jetzt auch nicht. Den See durchschwommen, aber nicht der Länge, sondern der Breite nach. Der Attersee für alle, die ihn nicht kennen, ist doch sehr, sehr lang. Ich glaube nicht, ob den da längs jemand, ja wahrscheinlich hat auch das schon jemand gemacht. Und sie war auf der ganzen Welt unterwegs.
Wie alt war die damals?
Das ist ja für so ein Kind immer so schwer einzuschätzen. Ja,
alle Erwachsenen sind sehr alt.
Und in meiner Erinnerung macht es das Ganze noch schwieriger irgendwie. Ja? Mhm. Also ich kann das wirklich überhaupt nicht sagen.
Aber war sie älter als deine Eltern oder jünger?
Ich glaube, sie war älter als meine Eltern. Ja, sie war älter als meine Eltern und sie war alleinstehend und war wahnsinnig in der Welt unterwegs und hat immer Fotos mitgebracht.
Und weißt du, was sie beruflich gemacht hat?
Weiß ich leider auch nicht mehr. Aber ich weiß, dass sie Fotos aus Afrika und so mitgebracht hat. Und für mich waren das tatsächlich, das waren für mich ferne Welten. Und sie hat in einem Zimmer gewohnt und das hat mich eigentlich so fasziniert. Weil gleich geht's weiter. Ich habe auf diesem See hier auch noch segeln gelernt. Und ihr Zimmer war ein bisschen wie eine Kajüte. Sie hatte ein Stockbett. Und ich weiß gar nicht, ob unten auch jemals ihr ein Sommergast geschlafen hat. Sie hat immer, glaube ich, oben geschlafen. Unten war ihre Tasche. Und ich war auch oft bei ihrem Zimmer natürlich. Und konnte immer auf dieses Stockbett dann natürlich hochklettern und haben da ein bisschen geturnt und so. Und das war, also es hatte sowas, sehr zu was Kosmopolitisches in meine Kindheit gebracht.
Schönes Bild.
Ja, war interessant.
Und die war auch freundlich zu euch. Also ihr wart als Kinder da bei ihr.
Wir waren
willkommen.
Nein, es war wie eine, ja, es war alles in allem war es eine sehr familiäre Situation. Alles, muss man sagen. In meiner Erinnerung zumindest. Müsste man natürlich jetzt mit meinen Eltern reden, wie sie es wahrgenommen haben. Aber ich berichte ja ausschließlich aus meiner Sicht. Ja.
Keine Zwischenfrage, die Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, nur verstehen können, wenn Sie auch die anderen Folgen dieses Podcasts gehört haben. Es ist aber nicht Frieda Zwicky.
Nein.
Du hast offensichtlich in deiner Kindheit und auch später wurdest du in meiner Fantasie von starken, alleinstehenden Frauen geprägt. Ich finde das schön. Das ist die zweite sehr starke Persönlichkeit, die in unserem Podcast auftaucht. Das ist wieder eine deutlich ältere Frau, die alleine lebte und auch die auf dich große Faszination ausgeübt hat.
Das ist interessant, ja.
Das ist interessant.
Das ist wirklich interessant, dass du das sagst. Ich habe das so natürlich noch nie gesehen. Muss jetzt ein bisschen nachdenken, ob es mehrere Damen noch gibt. Aber das werden wir im Laufe
kommt schon.
Dieser Jahre
genau.
herausfinden.
So
ja.
Ist es.
Also genau, das Segeln habe ich auch hier am Attersee gelernt. Das alles in allem ist das hier eine wahnsinnig schöne Erinnerung. Ich habe oft davon geträumt, eines Tages ein kleines Häuschen am Attersee zu besitzen und direkt von dem Haus ins Wasser zu springen. Dieser Traum ist nie in Erfüllung gegangen. Wir hatten Freunde auf der anderen Seite des Sees. Das ist eine alte, die Mutter war eine alte Schulfreundin meiner Mutter wiederum. Die hatten ein Haus auf der anderen Seite. Mit denen haben wir uns auch im Sommer natürlich immer im berüchtigten Litzelberg-Keller, glaube ich, heißt das. Ein Restaurant auf der anderen Seite. Weil wir dort angeblich, er hatte drei Söhne. Meine Eltern hatten eben zwei Söhne. Und dann waren da fünf Jungs unterwegs, die in einer unfassbaren Lautstärke offensichtlich diesen Gastgarten immer, wenn wir essen waren, gestört, terrorisiert haben. Das ist auch noch eine Erinnerung, auch in der Erzählung eine Erinnerung, dass es immer furchtbar war. Einmal habe ich angeblich die Schaukel aus der Verankerung gerissen dort, weil ich so wild geschaukelt habe. Ich weiß es nicht mehr. Also das sind so... Auch. Also es gibt eine Vielzahl an guten Erinnerungen. Es bläst der Wind so ein bisschen ins Mikro. Da habe ich ein bisschen Angst, aber es kommen so ein paar dunkle Wolken. Aber wir machen weiter. Es wird alles gut werden. Wir werden hier nicht weggeweht. Was sind deine Kindheitserinnerungen?
Ich darf dir noch kurz, weil ich das jetzt diese kurze Pause genutzt habe. Der Attersee ist mit 169 Metern ist er nach dem Traunsee der zweittiefste See in Österreich. Und wird beim Wasservolumen von fast 4 Milliarden Kubikmetern nur vom Bodensee übertroffen. Er ist im Besitz der österreichischen Bundesforste. Das nur als kleine Zusatzinformation.
Er hat eine sehr schöne Farbe, der Attersee, der ist sehr einladend. Aber ich kann mich auch an jedes Jahr erinnern, dass es Unfälle gab, wo Menschen ertrunken sind. Da verging kein Jahr, bilde ich mir ein. Aber vielleicht ist auch das was, was man in der Kindheit irgendwie natürlich so als Schreckensnachricht, ich habe hier auch schwimmen gelernt im Attersee, was jetzt kein herausragendes Prädikat für den Attersee ist, weil ich wirklich einer der schlechtesten Schwimmer dieser Erde bin.
Nein, ich bin noch schlechter. Aber es ist sehr angenehm, finde ich auch, wenn wir letztens von den Kindern gesprochen haben, denen der Punkt erreicht ist, dass sie schwimmen können. Das ist ein sehr...
Es gibt unten noch, wenn wir dann noch weiter unten fahren würden, jetzt rechts runter, also wenn wir den Attersee Richtung Süden weiterfahren würden, kommen wir nach Weißenbach. In Weißenbach hat auch eine alte Schulfreundin meiner Mutter gewohnt.
Siehst du, da ist die nächste Frau.
Die nächste, ja. Die hatte, glaube ich, 7 Kinder. Und dort zum Beispiel, nur wegen Schwimmen ist mir das eingefallen. Ich weiß nicht, ob du schon mal mit deinen Kindern da unten in Weißenbach warst. Ich weiß auch gar nicht, wie lange du an den Attersee schon fährst.
4 oder 5 Jahre.
4 oder 5 Jahre, okay. Waren deine Kinder natürlich schon zu groß. Auf jeden Fall, da unten ist es sehr dunkel. Warst du mal in Weißenbach?
Ich glaube, ja.
Es gibt den Weißenbach, der fließt, der mündet da in den Attersee. Ein wunderschöner Bach, wo wir oft hinaufgewandert sind. Eiskalt natürlich, ein schöner Gebirgsbach, wo noch kleinere Bäche reinfließen natürlich, aber das ist wirklich auch ein Abenteuerspielplatz für Buben wie mich. oder wahrscheinlich heute auch noch, wie wir auch heute beim Mittagessen schon erfahren haben, gilt das auch für die Jugend, die heute hier noch wohnt. Wie auch immer, dort ist es mir zu dunkel, der See gewesen. Mhm. In Verreck, wo wir waren, war er sehr freundlich, da war er seichter, da konnte ich schwimmen lernen. Ich war allerdings in der Gruppe der Kinder natürlich der Letzte, der schwimmen gelernt hatte. Auch da, ich war ja ein sehr wasserscheues Kind.
Du bist bis heute ein bisschen wasserscheu. Du hast doch auf wir waren im Waldviertel auf einem See, irgendwie Angst, gell? Davor, dass jemand ertrinkt einfach.
Ja.
Mhm. Ich möchte mich darüber nicht lustig machen, das ist wirklich ein Nachfragen.
Nein, es ist richtig so. Ich schwimme bis heute ungern weiter raus, als ich stehen kann. Was völlig absurd ist natürlich. Weil das ist in manchen Seen dann sofort erreicht. Du könntest den
Neusiedlersee durchqueren zum Beispiel.
Das ist der einzige See. Der ist auch sehr gefährlich. Zum Neusiedlersee, erinnere mich später daran, habe ich auch eine Geschichte, wo jemand gestorben ist. Aber das ist...
Ja. Weil er einen Köpfler gemacht hat.
Stecken geblieben ist, nie wieder rausgekommen ist. Nein.
Ja, du hast mich gefragt, ich muss dich leider wieder mal mit meiner Schwärze. Nein, ich habe tatsächlich relativ wenig Erinnerungen. Und ich beneide das ein bisschen. Es liegt vielleicht daran, dass ich, glaube ich, knapp 10 Jahre alt war, als sich meine Eltern scheiden haben lassen und wir dann einfach nicht mehr auf Urlaub gefahren sind. Und an davor, ich weiß schon, wir waren einmal in der Toskana, das war sehr schön, da gab es wahnsinnig viele Katzen. Und es ist vielleicht das erste Mal, dass ich im Rahmen dieses Urlaubs auch irgendwann einmal aktiv das Meer gesehen habe. Aber diese ganze, und bei meinen Großeltern in Burgenland, was ich eh schon sagte, da gibt es sehr viele Erinnerungen, aber das war nicht wirklich Urlaub, das war irgend sowas dazwischen. Da hat man halt, ich weiß, wir hatten am Anfang, als meine Eltern das Haus gekauft haben, wo wir aufgewachsen sind, gab's nur einen Holzofen als einzige Heizung. Und es wurde in der Früh halt eingeheizt und dann war es in den anderen Räumen kalt und deswegen war es auch, glaube ich, lange gab es keine Badewanne oder kein warmes Wasser. Und dann sind wir am Wochenende nach Steinbrunn baden gefahren. Da wurden die zuerst zwei und dann drei Kinder am Sonntag in die Badewanne gesteckt. Weil das vielleicht, entweder gab es das Badezimmer noch nicht oder es gab kein warmes Wasser oder es war zu kalt im Bad, das weiß ich nicht mehr, den Grund habe ich vergessen, aber das ist nicht wirklich Urlaub, sondern das ist aber sowas Ähnliches wie Urlaub und ich bin, obwohl ich mich vor vielen Gestalten, so die Bekannten meiner Großeltern, vor denen ich mich gefürchtet, muss ich sagen, das war auch dieses, was heute, vieles ist ja besser, die auch immer so, wenn man den dann so küssen musste und mir hat immer ein bisschen gegraust und gleichzeitig hat es mich ein bisschen fasziniert, weil sie uns dann auch so mal 20 Schilling zugesteckt hatten, das war dann irrsinnig viel Geld und man musste immer Fragen beantworten, das weiß ich auch noch. Es kommt jetzt alles gerade zurück, ich musste mich immer rechtfertigen, warum ich in so eine komische Schule gehe.
Interessant.
Und das haben sie immer zu fragen begonnen, wenn meine Eltern gerade nicht im Raum waren.
Ah, interessant, ja. Mhm. Na, solche Fragen gab es bei uns natürlich nicht, weil ich sowieso so schlecht war in der Schule. Da gab
jeder versucht, zu umschiffen.
Diese Fragen zu umschiffen. Und meine Cousins auf so eine komische Schule gegangen sind, aha, weil ihre Mutter die Direktorin von so einer komischen Schule war. Allerdings in Urfa.
Ah ja.
Ja. Also auch nicht so weit. War übrigens wahrscheinlich ein Grund, warum wir immer hierher gefahren sind, weil natürlich meine Eltern aus Oberösterreich stammen. Natürlich von hier konnte man die gesamte Verwandtschaft immer gut besuchen und natürlich auch die Verwandtschaft konnte gut vorbeikommen zu einem Badetag im Sommer.
Ja, da schließt sich ein Kreis. Ich habe das erste Jahr meines Berufslebens in Urfa gewohnt, weil ich am Theater in Linz war.
Stimmt.
Damals gab es aber diese Staumauer noch nicht, da haben wir wirklich auf die Donau gesehen beim Frühstücken, das war toll.
Also du meinst diese Staumauer, du meinst diese Hochwassermauer, Hochwasserschutz.
Hochwasserschutz.
Ja, das meinst du. Ja. Ja, ich weiß kurz, was für welche Staumauer.
Entschuldige, weil ich diese Begriffe nicht auseinanderhalten kann.
Einfach mal schnell in Linz ein Donaukraftwerk hingesetzt.
Richtig, ja. Ich war ja dann lang in der Anti-Atomkraftbewegung in Linz aktiv.
Und hast dann ein Wasserkraftwerk da schnell hingestellt.
Genau, so ist es.
Ja, aber es ist interessant, dass unsere Urlaube, das ist nämlich schon so, wenn ich uns beiden so zuhöre, dass unsere Urlaube völlig anders waren als Urlaube heute und als wir sie heute gestalten. Es gibt sicher noch Menschen, die diese Urlaube genauso gestalten. Nochmal zum Schwimmen zurück, weil du es gesagt hast, gell? Ich war dann sehr froh, wie ich segeln konnte und nicht mehr im Wasser sein musste, sondern am Wasser sein durfte.
Okay.
Und das ist was, was ich bis heute eigentlich, ich schaue wahnsinnig gern aufs Wasser, ich liebe Wasser. Ich finde das beruhigend, so einen See. Ich finde ja tatsächlich mit das Schönste einen See mit dahinter Bergen, also dahinter liegenden Bergen. Also von mir ist auch gerne noch nicht ganz so hoch und so ein bisschen in der Ferne richtig. Also ich finde das Alpenvorland mit seinen Seen ja auch wahnsinnig schön, aber eben wie gesagt auch das Salzkammergut gut. Und wenn man hier so schaut, diesen See, und dann gehen da hinten die Berge hoch, das ist was, was mich wahnsinnig beruhigt, interessanterweise, obwohl ich so wahnsinnig wasserscheu trotzdem bin. Ist, glaube ich, auch der Grund, warum ich nicht in kaltes Wasser gehe. Mhm. Weil ich da einfach Angst habe, dass ich einen Herzinfarkt bekomme und umfalle. Entschuldige, dass ich das kurz unterbreche. Es ist aber lustig, neben
wenn du wirklich im Rahmen dieses Podcasts beweist, dass du wirklich die Antithese eines gesund, stark, selbstbewussten Profisportlers bist. Ich habe immer gedacht, boah, dem kann nichts passieren, der hat vor nichts Angst, der hat keine Angst vor Krankheiten und jetzt sogar Angst vor Herzinfarkt. Das ist wirklich interessant. Stimmt. Also nicht nur kein Hypochonder, sondern wirklich, also der Vater aller Hypochonder eigentlich hier bei mir. Wie schön.
Ich wollte Herzinfarkt, sagen, hast du diese Birke neben uns gesehen?
Was für eine Birke, Wahnsinn.
Wahnsinn, oder? Mhm. Ich habe in meinem Leben noch nie so einen dicken Birkenstamm gesehen und auch eine oben so verästete Birke. Diese Birke ist ein Traum für jede Kinderfantasie, oder? Mhm. Also da hätte ich 8 Baumhäuser hineingebaut in diese Birke. Gut, dann lass uns das Rad noch einmal nicht neu erfinden, aber drehen, oder?
Hast du schön gesagt, wie immer.
Achtung, los geht's.
Heldinnen der letzten Tage oder der Zeit.
Heldinnen der letzten Zeit, Heldinnen der letzten Tage. Ja, ich finde für mich natürlich jetzt, dass der Auslöser dafür, dass ich jetzt hier sitze und hier vor dieser wunderbaren Hütte mit Blick auf diesen wunderbaren See, auf diese wunderbaren Alpen, auf diesen wunderbaren Boden, auf diese wunderbare Heimat, um den Rechten diese ganzen Begriffe nicht zu überlassen, hole ich sie mir jetzt wieder zurück, sozusagen.
Sie gehören dir.
Ja, muss ich natürlich sagen, danke Gina, dass du uns das jetzt hier gerade ermöglicht hast, dass wir da oben sitzen können und diese wunderbaren Bilder in meinem Kopf wieder aufstehen lassen. Wie sagt man das?
Hast lassen.
Hast lassen, danke.
Lassen hast, egal.
Hast lassen.
Ja, dem möchte ich nichts hinzufügen. Dankeschön.
Ja. Da in der Nähe hier zum Beispiel sind wir auch immer, warst du da mit deinen Kindern einmal hier beim Attersee, wenn wir schon beim Attersee da sind, weil du bist jetzt schon seit ein paar Jahren da. Macht ihr Ausflüge irgendwo hin?
Wir machen Ausflüge, wenn ich jetzt wüsste, wie das immer heißt. Sehr schöne Ausflüge, kann man ja um den See herumfahren. Es gibt da so einen kleinen Wanderweg in der Nähe, wenn ich jetzt Miesenbachweg heißt, ja. Aha. Das ist eine gute Strecke, ich glaube, man geht so 1:10 Stunden, ist auch für mich genau richtig.
Ja.
Man kann an einigen Stellen ins Wasser springen, ein bisschen klettern, durch eine Höhle durch, also man geht durch den Berg, es ist so ein bisschen alles dabei und dann kehrt man irgendwo ein und trinkt ein großes Skiwasser.
Schön. Also, und in Weißenbach wart ihr auch schon?
Ich glaube schon. Ich weiß aber jetzt nicht, weil bei mir verschwimmt das dann alles zu einem.
Wir waren da hinten immer, wir sind da weiter hinten. Wie hieß das? Gablenz? Weiß ich nicht. Wie hieß das?
Unser gemeinsamer Steuerberater, Herr Denk, aha, auch ein wunderbarer Kerl. Mittlerweile, glaube ich, deutlich über 70, fährt immer noch im Sommer um den See mit seinem Fahrrad.
Ah, mit dem Fahrrad. Mhm. Der kann mich auch erinnern, das habe ich übrigens auch schon gemacht.
Aha.
Ja, ja, das habe ich in meiner Jugend auch schon gemacht, dass ich mit dem Fahrrad da mal herumgefahren
bin. Stimmt, wir wollten über das Mountainbiken sprechen. Du warst ja Mountainbike Vizemeister oder sowas.
Dritter, meine beste Platzierung war bei einer Staatsmeisterschaft Platz 3.
Das ist sehr gut, finde ich.
Ja, das ist jetzt nicht so schlecht.
Herzlich beglückwünschen.
Ist aber sehr lange her. Ja, ja. Ist, glaube ich, der einzige Pokal, den ich habe. Im Gegensatz zu meinem Bruder, der, glaube ich, 180 oder wahrscheinlich unzählige Pokale besitzt, natürlich.
Ja, aber ich kann berichten, letztens hatten wir eine mathematisch-rechnerische Frage.
Richtig.
Wir sind mit einer, also wirkliche Idioten.
Erbärmlich.
Kann man fast sagen. Und haben deinen Bruder angerufen. Und ihr habt eine wahnsinnig liebevolle Art, miteinander zu sprechen. Also ich glaube, Konkurrenz ist keine mehr vorhanden.
Nein, null.
Null.
Ich glaube, Konkurrenz war aber auch nie vorhanden.
Liebevoll miteinander, wollte ich an dieser Stelle sagen. Es hat mein Herz erfreut.
Schön. Aber ich glaube, es war auch nie Konkurrenz vorhanden. Es war
wirklich nicht.
Nein, nicht wirklich. Ich glaube nicht, dass Konkurrenz. Ich glaube, dass ich vieles nicht gemacht habe, weil es mein Bruder so gut gemacht hat. Aber das ist nicht eine direkte Konkurrenz.
Na, ich hatte sehr viel Konkurrenz mit meinem Bruder.
Nein, das hatte ich nicht. Also mein Bruder war ein begnadeter Segler. Und das hier am Attersee natürlich ausgelebt. Er hat auch hier seinen Segelschein gemacht. Deswegen habe ich auch zu segeln angefangen, weil er damals gesagt hat, er will segeln lernen. Und dann hat mein Vater mit ihm den Segelschein machen müssen, weiß ich nicht, oder freiwillig gemacht. Und ich habe damals dann meinen ersten Schein, das war damals noch, glaube ich, hieß es Grundkurs oder sowas, den ich dann damals gemacht habe, meinen ersten Schein hier gemacht. Und das hat mich berechtigt, mit einem Optimisten zum Beispiel hier auf diesem See zu segeln.
Was ist ein Optimist?
Ein Optimist ist ein also du weißt, was ein Optimist ist. Das Gegenteil von dir.
Nein. Aber es klingt jetzt so, als wäre das irgendein Fachterminus so beim Segeln.
So ist es. Ein Optimist ist ein Boot, eine Bootsklasse.
Siehst du?
Ich glaube, ist Optimist nicht sogar olympisch? Bin ich nicht. Das ist die erste Bootsklasse, in die du einsteigst beim Regattasegeln. Das ist es ist wie eine Nussschale. Du erkennst es relativ schnell. Es ist vorne flach, dieses Boot. Relativ klein. Es würde dir gut gefallen. Es hat ein bisschen was von einem Ruderboot ohne Spitz, sondern es ist vorne eher abgeflacht. Hat nur ein Segel. Das
wie viele Menschen können höchstens?
Eine Person.
Nur eine Person.
Und ich glaube, man darf es auch nur bis 14 segeln oder so. Das weiß ich jetzt nicht genau, also regattamäßig, ja. Und du sitzt ganz allein in diesem Boot und kannst, und das habe ich als...
Wahnsinnig traurig schon wieder, dass du allein in einem Optimisten sitzt. Das ist ja schon wieder ein völliger Widerspruch.
Stimmt,
weil
ja,
wir
stimmt,
ja nur zusammen Freude haben können, dann hockst du allein im Optimisten.
Ich habe es geliebt.
Aha, interessant.
Ich habe es wirklich geliebt, ich fand es ganz toll und mir hat niemand reingeredet. Ich durfte so segeln, wie ich wollte. Ich konnte schnell oder nicht schnell segeln. Es war mir überlassen. Und ich war alleine am Wasser mit meiner riesigen Schwimmweste, selbstverständlich. Ich bin natürlich nie ohne Schwimmweste ins Boot gestiegen. Es gab übrigens auch noch einen Piraten dort. Hatte die Familie, wo wir gewohnt haben, der hat noch einen Piraten, auch eine Segelklasse.
Ich wollte gerade sagen, einen wirklichen Piraten. Hat man dem strafrechtlich was nachweisen können.
Nein, das ist auch ein Segelboot. Ja, aus Holz. Mit dem sind wir natürlich auch gesegelt. Das war mir fast zu wild oft. Ja, und der Optimist war ich alleine, da konnte niemand anders bestimmen, der auf Geschwindigkeit und schnell, was lustig war, weil ich war ja ein Wahnsinn, ich bin ja mit dem Rad wie ein Irrer gefahren. Auf Geschwindigkeit komme ja heutzutage noch in Geschwindigkeitsrausch hinein, aber wenn das wer anderer bestimmt, war das für mich immer schrecklich als Kind. Ich konnte das nur ertragen, wenn ich das selbst bestimmen kann. Also ich konnte nicht, ich war auch ein wahnsinnig schneller Skifahrer, aber das konnte ich alleine bestimmen. Ich hatte immer Schwierigkeiten, wenn wer andere das Tempo bestimmt. Da hatte ich einfach Angst, vor allem am Wasser. Weil ich hatte immer wahnsinnige Angst zu kentern. Und dieser Optimist, der kentert natürlich fast gar nicht, weil der liegt mehr oder weniger flach am Wasser. Wenn der kentert, geht er eigentlich auch mehr oder weniger unter.
Mir ist, während du da so gesprochen hast, eingefallen, dass ich mit der komischen Schule in Mondsee einmal auch einen Segelgrundkurs und auch einen Segelschein habe. Das ist kein Witz. Ich kann natürlich nichts mehr. Ist mir jetzt als Bild wiedergekommen. Wir haben die ganze Klasse den allerersten Segelschein gemacht, den man halt, vielleicht kann ich auch einen Optimisten. Also ich kann es natürlich nicht, weil ich mich an nichts erinnere, aber es ist jetzt gerade zurückgekehrt.
Vielleicht sollten wir das wieder aufleben lassen und wir werden uns das mit dem Segeln noch einmal genauer anschauen.
Aber ich möchte nicht in einen Optimisten, weil dann müsste ich ja ein eigenes Boot haben. Ich möchte bei dir sein.
Gut.
Müssen wir einen Piraten nehmen.
Einen Piraten, da kann man
Können doch zwei sein?
Ja, ja, locker. Auch zu dritt. Aber ich glaube, regattamäßig wird der Pirat zu zweit gesegelt.
Mit einer segeln wir eine Regatta mit den Piraten.
Gut. Oje, oje, wir werden sowas von abstinken. Es ist auch egal. Man muss nicht immer gewinnen, finde ich, ehrlich gesagt. Ja, der Mondsee, weil du den Mondsee sagst, der Mondsee ist ja gleich da drüben. Am Mondsee habe ich mit meinen beiden größeren Kindern einmal eine Falt-Kanadier-Tour gemacht. Da sind wir den Mondsee entlang gepaddelt. Gepaddelt, würde mich Sebastian Betzel erst ausbessern. Das heißt gepaddelt.
Und nicht gebaddelt.
Und auch nicht gerudert.
Sondern?
Weil Ruder ist beim Ruderboot. Und bei Kanadier und Kanuten, ich hoffe, ich mache das jetzt richtig, sagt man, glaube ich, paddeln. So, ich hoffe, das ist richtig. Wenn nicht, wird mich Sebastian anrufen und mich schelten.
Zu Recht.
Vollkommen zu Recht. Ja, genau. Der Mondsee ist übrigens auch noch, bilde ich mir ein See, der ein Privatbesitz ist in Österreich.
Ja, ja, darüber haben wir mal privat gesprochen. Genau. Ich finde das sehr grotesk, dass man Wasser besitzen kann. Ich kenne im Waldschüttel einen Fluss und der ist auch im Privatbesitz eines Grafen.
Ich habe gestern gedreht in einem Haus, eher ein Schloss. Und das scheint auch schon sehr lange in Familienbesitz zu sein. Und da finde ich aber, sieht man es dem Schloss dann auch an, dass halt das wiederum ein Erbe ist, das dann so stark verpflichtet. Und so ein Schloss zu erhalten, ist dann halt mit einem normalen Beruf nicht wirklich möglich, finde ich. Und man hat das dem Schloss wahnsinnig angesehen. Es war auch noch dazu Sandstein großenteils, auch Sandsteinsäulen. Und ich glaube, so eine Sandsteinsäule zu erneuern, kostet wahrscheinlich relativ viel Geld, könnte ich mir vorstellen. Und insofern ist das alles auch denkmalgeschützt gewesen. Wirklich tolle Immobilie, muss man wirklich sagen. Sehr, sehr schön. Aber man muss ehrlicherweise sagen, da sind wir wieder bei dem Thema, das ist völlig sinnlos, weil irgendwann ist die Familie, also gut, es gibt natürlich Familien, die dermaßen viel Land haben, aber wenn du jetzt 4, 5 Kinder hast und immer vererben, also erstens einmal geht das ja Gott sei Dank mit dem Erbrecht heute nicht mehr, weil die Kinder auf gleiche Teile aufgeteilt wird. Und wenn du da jetzt dann nur mehr ein Schloss besitzt mit ein bisschen Wald, ist natürlich spätestens nach 3, 4 Generationen wahrscheinlich, wenn du immer 4 Kinder hast und die nicht alle stinkreich werden, wird es dann irgendwann eng, das noch zu unterhalten. Insofern frage ich mich, ist denn das sinnvoll, das alles immer so weiter zu vererben? Ich meine, ich bin schon froh, wenn sowas erhalten wird. Das ist ein Stück Kulturgut, gar keine Frage. Aber
ja, ich weiß, das ist ein großes Problem. Ich habe zum Beispiel 4 Schlösser, aber nur 2 Kinder. Wie macht man das dann?
Wie macht man das dann? Ja, das ist schon in einer Stiftung rein.
Stiftung, machen wir Stiftung.
Nichts vererben und in einer Stiftung rein.
So ist es.
Damit prahlen ja gerne amerikanische Milliardäre mit Stiftungen. Bill Gates zum Beispiel macht ja die Welt wirklich nur noch besser, dank seiner Stiftung scheinbar. Finde ich nicht.
Ich kann es nicht beurteilen.
Ich kriege
mit, dass alle Stiftungen haben.
Ja.
Auch.
Ich tue mir das
jetzt
schwer.
In der österreichischen Innenpolitik wird ja jetzt was, muss ich die Kiste gar nicht aufmachen, aber auch da sind einige betreffende Personen, die Stiftungen haben. Man macht
ja stimmt. Ja, man macht Stiftungen. Ja. Wenn man zu viel Geld hat, macht man Stiftung, weil ich glaube, man kann dann noch das Geld noch besser halten. Ja? Mhm. Ich weiß es auch nicht genau. Sie werden uns sicher schreiben und uns aufklären und uns sagen, na, das ist schon wieder Halbwahrheit, das ist ganz gefährlich. Trotzdem stelle ich diese Frage, weil ich Bill Gates gesagt habe, ich bin nicht sicher, ob ich das Gesundheitssystem und die ganze Wissenschaft in privater Hand haben möchte oder ob ich das nicht lieber in einer demokratischen Staatsform haben möchte. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Also ich bin mir natürlich sehr sicher, dass ich es eigentlich lieber so hätte.
In der Zeit war ein sehr schöner Artikel in der letzten, dass die Demokratie einfach auch wieder besser performen muss, dass man auch einfach das ein bisschen einen schöneren Anreiz machen muss, auf die Vorzüge hinzuweisen, und vielleicht können wir uns das für die nächsten Wochen auch vornehmen, dass wir Bilder suchen, was denn so schön ist an diesem komplexen, sehr schwierigen Thema, wo man immer so viel diskutieren muss, weil immer mehr junge Leute einfach keinen Bock mehr haben auf Demokratie, weil es ist irgendwie umständlich und mühsam und so. Mhm. Vielleicht haben sie gute Ideen da draußen und wir auch, wo wir die Vorzüge der Demokratie an schönen Beispielen zeigen können, fällt mir jetzt dazu gerade ein.
Ein sehr schöner Vorschlag, ein sehr schöner Gedanke. Mir fällt auch dazu ein, dass unsere liebe Freundin, unsere liebe gemeinsame Freundin Judith mir letztens bei einem unserer Telefonate auch wieder kurz vorgelesen hat, die Demokratieverdrossenheit der Jugend in Prozent. Und das ist natürlich sehr erschreckend, ja, muss man nicht sagen.
Da müssen wir ein bisschen was...
Sollte man ein bisschen was tun. Deswegen erzählen wir Ihnen von unserer Jugend, wo die Demokratie, wir hatten ja das Glück in einer Zeit groß zu werden, wo in unseren Breiten die Demokratie nicht in Gefahr war, das muss stimmt, man
der
sagen.
Der auch nicht in Frage gestellt wurde, nicht in meiner Erinnerung. Frage, nein. In meiner also Erinnerung auch gerade mit den verschiedenen Generationen. Man hat viel gestritten, man war sich nie einig, aber man war sich einig, zumindest in meiner Erinnerung, dass das schon die beste Form ist.
Ja,
die, dass das nicht in Frage gestellt wird.
Überhaupt nicht. Genau, das habe ich auch den Eindruck gehabt. Es gab natürlich schon viele, die in den nicht in unserer oder auch nicht in meiner, wobei so weit sind wir dann auch nicht auseinander. Das ist schon, kann man schon in eine Generation
was
reinstellen.
24 Jahre sind
es. Ich glaube 28, aber es sind so viele. Ja. Schau einfach wahnsinnig jung aus. Oder du wahnsinnig alt. Ja, das irgendwie klar haben sich da manche Generationen gerieben an der älteren Generation, an den Elterngenerationen. Das habe ich jetzt in meinem Familienkreis nicht gehabt, weil es da keinen Grund gab, sich daran zu reiben sozusagen. Aber weil die halt politisch anders dastanden. Aber also oder weil die sehr ähnlich standen, ja, also ähnlich wie ich heute auch stehe. Und aber das natürlich, aber für alle habe ich den Eindruck und für die Mehrheit war es klar, dass das, was wir jetzt haben, diese Demokratie, ein Segen war zu dem, was wir davor hatten. Ja? Und es war wahrscheinlich auch einfach noch so nahe dran, dass ich meine, ja klar, meine Eltern haben den Krieg noch erlebt. Und insofern, also nicht nur den, also auch tatsächlich den Krieg noch erlebt, war wirklich als Kinder, gar keine Frage, aber trotzdem erlebt. Ihre Eltern haben ihn natürlich voll mit dem ganzen Schrecken erlebt, ja, also meine Großeltern. Und insofern war das, glaube ich, ja, da wusste man, was das für ein Wert ist, dass wir jetzt für diese Freiheit und für diese freien Wahlen und diese freie Meinungsäußerung. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk war auch noch nicht so alt, wie ich ein Kind war. Und das war eine Errungenschaft. Und das waren natürlich Menschen, die dafür gekämpft haben. Das darf man alles nicht vergessen. Und da wurde viel Diskussion zugelassen. Das wollte diese Generation auch, die das dann übernommen haben. Die wollten das, die wollten diese Freiheit und die wollten auch diese Pressefreiheit, diese Meinungsfreiheit. Also da ist schon viel entstanden, finde ich. Da ist schon viel passiert. Also das ist eigentlich diese viel gescholtene Generation der Boomer oder ein bisschen, naja, die sind noch, naja, ja, das sind, nein, genau, die sind später dann gewesen eigentlich, ja. Wann fangen die Boomer eigentlich an?
Ich glaube, es ist Geburtsjahrgänge 1960.
60er, Anfang 60er, ja. Was kam davor? Welche Generation ist das? Ich weiß das wirklich nicht, ich kenne mich da nicht aus, weißt du das?
Ich weiß nicht, wie die heißen, das ist dann schon die 50er Jahre, ist die erste Nachkriegsgeneration.
Also ich weiß, ja, Nachkriegsgeneration wahrscheinlich, genau, ja, genau. Aber die in den 40ern, 30er, 40ern, Ende 30ern, 40er, 50er geboren sind, die haben natürlich tatsächlich hart dafür gekämpft, gell? Ja. Für das alles, muss man sagen. Naja, gut, du schaust gerade nach, wie diese Generation heißt.
So ist es. Aber ansonsten sind wir schon wieder fast durch.
Kulinarik.
Kurz noch in der Grunchtime, wenn wir schon bei Generationen sind, das noch kurz zum Attersee, weil wir am Attersee sind. Im Werreck gab es das Lehrerheim, ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt. Da saß meine Großmutter immer drinnen, im Lehrerheim im Sommer. Die war auch in Werreck. Und dann sind wir rübergegangen, weil sich zufällig gerade die Rubrik Kulinarik ergeben hat.
Dialektminuten.
Und, das haben wir überhaupt noch nie gehabt, jetzt clashen zwei Rubriken übereinander. Wir müssen jetzt mit den Dialektminuten über Kulinarik sprechen.
Bist du deppert?
Das ist aber gewaltig.
Pass auf, also, meine Großmutter, also die Mutter meines Vaters, war immer im Lehrerheim, im Werreck im Sommer. Gell?
Was hat sie gemacht dort?
Na, die hat ja Sommerfrische gemacht.
Musst du Dialekt sprechen, weißt?
Sommerfrische hat sie gemacht, Entschuldige. Sie hat Sommerfrische gemacht im Lehrerheim und das war heute würde man sagen, was, naja, ein Hotel. Ja, das war wahrscheinlich ein Hotel.
Okay.
Wo es Zimmer gab Und da durften pensionierte Lehrer Sommerfrische machen.
Aha.
Ja.
Schön.
Das war eins dieser Wassergrundstücke, ein schönes altes Haus, mit unten einer, mit einem riesigen, kein Speisesaal, sondern es gab immer so Separés. Da waren große Tische, es hat einen langen Gang gegeben, der war direkt wandseitig quasi dahinter war die Küche, dann war ein langer Gang und dann sind wie so eben in diese Separés man zu keinem anderen Tisch schauen können und an jedem Tisch sind sicher 10, vielleicht sogar mehr Leute haben sitzen können an einem Tisch. Also war wirklich ein großer Tisch
mit
einfach nur einer riesen Bank rundherum.
Herrlich.
Und vorne ein paar Stühle. Ja. Und da sind wir drinnen gesessen und ich bin natürlich auch meistens auf der Bank irgendwo gesessen, zwischen vielen alten Lehrern und Lehrerinnen, ja, muss man sagen. Und
du hast Geschmäck geführt mit denen wahrscheinlich,
ich weiß die gar kennen, nicht. Oder? Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall, warum Kulinarik? Das muss ich erzählen jetzt. Um das geht's nämlich. Und da kamen immer alle Suppenschüsseln und dann kamen riesige Tabletts mit Metall, so Blech, so kleine Blechhäferln.
Ja.
Und in diesen Blechhäferln wurde die Suppe in diese Keramiksuppen, in Suppenteller eingeklärt.
Also das machen sie in Dorfwirtshäusern eh immer noch.
Das gibt's noch,
das
gell?
Das gibt's noch.
Ich finde das was wahnsinnig Nettes
super,
eigentlich.
Dann und dann lanzt er
mit so einem Blech, ja, mit so einem Blechheferl, ein schwarzer Griff und so, das war so, hat so was Abgriffenes gehabt alles. Und das ist eingeklärt worden in Suppenteller. Und dann ist die Suppe so gegessen worden.
Ich hab das mal bei einem gehabt, da haben sie nämlich die Suppenschüsseln serviert und der eine hat gehabt Frittaten, der andere hat gehabt Gmiers, der dritte hat gehabt wahrscheinlich Grießnockerl und dann ist einer gekommen mit einer Kanne und hat sozusagen wie die Rindsuppe, die Suppen selber haben alle gekriegt.
Ja, die Suppe
aber
war die gleiche.
Das hat irgendwie
auch Sinn gemacht,
aber dann haben sie auf alle zubetupft quasi.
Es ist schon, also das ist zum Thema Kulinarik, also ich kann da nicht mehr sagen, ich weiß nicht, genau, und auch noch am Attersee, das ist auch noch Buffesen, ich weiß gar nicht mehr, was das ist,
Buffesen,
ein Buffesen.
Genau, was war ein Buffesen?
Ein Buffesen haben wir immer gegessen, das haben wir da oben gegessen, das haben wir manchmal aufgefahren.
Ob die China das nicht auch manchmal macht?
Noch. Auf jeden Fall Buffesen hat es gegeben. Mhm. Ich weiß nicht mehr, was das war, ich habe mir immer recht, das war ein Nachtisch und das haben wir immer gekriegt, die Buffesen. Und mehr weiß ich jetzt auch nicht mehr.
Na, war eh schön.
Naja,
also,
gut. Zum Fischen natürlich, ja. Klar, mit dem Opa Fischen, Räuchern, Aalräuchern und so weiter, klar, das alles. Ist auch ein Thema, haben wir aber schon ein bisschen angerissen, Thema Kulinarik, bitte. Hast du noch was?
Nein, jetzt haben wir noch 30 Sekunden vor die Dialektminuten, da sage ich vielleicht im Dialekt. Danke fürs Zuhören diesmal. schwarzundruber@gutgeist.de. Schreibt uns. Mit den Sternen, das wisst ihr auch, bitte lasst uns Sterne da, ein Abo drucken, kostet auch nichts, uns hilft es weiter. Und ja, macht es gut, scheißt euch nichts,
ja.
Lasst euch nichts gefallen, passt auf die Demokratie auf.
Sind wir noch in den Dialekten?
Nein, sind schon vorbei, weil mir gefällt es gerade.
Ah, dir gefällt
es. So, gibt es sonst noch irgendwas, lieber Simon?
Nein, danke.
Ich danke dir, ich war heute ein bisschen zurückgelehnt, weil ich deine Geschichten sehr genossen, aber auch ein bisschen müde bin. Du hast wunderschöne Geschichten aus deiner Kindheit erzählt.
Ich
habe mich sehr darüber gefreut.
Ich würde vielleicht noch, hätte ich noch eine Bitte.
Bitte.
An unsere ZuhörerInnen.
Bitte.
Legen Sie sich hin, machen Sie die Augen zu oder schließen Sie die Augen. In Österreich sagt man, glaube ich, machen Sie die Augen zu.
Ja, mach die Augen zu.
Mach die Augen zu. In Deutschland würde man sagen, schließen Sie die Augen.
Mach die Augen zu, komm, ich halt deine Hand.
Sehr schön.
Und probier vielleicht, schlafst du.
STS. Ah, auch STS, verstehe. Na, wie auch immer, das wollte ich nicht, dass Sie einschlafen, sondern schließen Sie die Augen, erinnern Sie sich an Ihre Kindheit, gehen Sie zurück in Ihren Sommerurlaub, Winterurlaub, durch die hängende frische Wäsche im Durchgang, die Kälte vom kalten Boden, der Wind, der durchweht, der Geruch von diesem Waschpulver, dass die Flüsse versaut hat, weil es viel scharf war.
Und dann geht's aus in den Garten.
Dann geht's aus in den Garten durch die Wiese. Und jetzt auf. Verlassen wir euch mit dem Geräusch der Natur. Passt auf euch auf.
Und steigt in keinen Schneehaufen. We'll be right back.
Schwarz und Rubai ist eine Produktion von Good Guys Entertainment. Ausführende Produzentin Julia Hoff. Sound und Schnitt Annalena Hesse, Colin Nillert und Jacques Richter-Reichhelm. Musik von Monta. Neue Folgen gibt's jeden zweiten Donnerstag, überall da, wo es Podcasts gibt.